Hallo Freunde, grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. Guten Morgen. No coffee, no workie. Ich habe meinen alten Pott wieder gefunden, der von der Fremden Legion. Ja, den habe ich bekommen von der ersten Kompanie des Deuxième Régiment Étranger Parachutiste. Cheers. Mein alter Silberpott. Bin ich happy. Ja, wir gehen heute mal gemeinsam rein. Wieder in die Vorbereitung gegen einen Atomschlag, ja, was man da machen kann. Das wäre dann der dritte Teil und ich denke, es wird einen vierten Teil geben. Das später. Zunächst mal, was passiert auf der Welt? Wie ist die aktuelle Lage, die Situation vor allem im Iran? Ja, da ist ja mächtig Feuer in der Hütte, würde ich sagen. Ne? Bevor wir da reingehen, nochmal meine Überzeugung, Krieg ist scheiße, braucht man nicht. Ja. Ja, gehen wir mal nach Saudi-Arabien. Da haben die Houthis zwei Öltanker von Saudi-Arabien angegriffen im Roten Meer. Ja, da eröffnet sich eine zweite Front. Das ist brutal. Das ist brutal. Der ganze, ja, ganz Westasien wird bald in Flammen aufgehen. Das ist so mein Gefühl, weil es ist ja brutal, was da abgeht. Ja, da hast du alles rüber. Ja, Iran, Strait of Hormuz, Bab el-Mandeb, Saudi-Arabien, Golfstaaten, weiterverlegt, Syrien. Libanon, alles brennt. Und es wird auch nicht besser, es wird auch nicht besser. Ich lese heute den Text mal vor, ja. Eine Sache noch, bevor ich da reingehe, weil das wird dann später ein Thema werden, also noch in diesem Video, ja. Ich lese euch mal ein paar Sätze vor, paar Wortbrocken. Und ihr sagt mir, um welche Einheit es sich handelt, ja. Welche amerikanische Einheit es sich handelt. Okinawa. Direct Action. Reconnaissance. Airborne heißt falsche Mega. Habt ihr es? Soldaten, los, ran an die Tasten. Von welcher Einheit rede ich hier? USA. Direct Action, Reconnaissance, Okinawa. Airborne. Gut. Auflösung später. Ne? Jetzt mal zu den Houthis und Saudi-Arabien und Öltanker. Houthis greifen zwei saudische Öltanker an. Einer steht in Flammen. Die jemenitische Bewegung Ansar Allah. Ja, gibt an, das sind die Houthi, die saudischen Tanker Ensela und Layla mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen angegriffen zu haben, da diese gegen ein von den jemenitischen Streitkräften verhängtes Schifffahrtsverbot verstoßen hätte. Layla, das heißt Nacht. Layla, das war auch ein Titel von, ja, vom exzellenten Eric Clapton, right? Ein Tanker wurde etwa 70 Kilometer nördlich von der jemenitischen Grenze getroffen. Berichten zufolge steht er in Flammen. Das ist natürlich ein unwahrscheinlich brutales Ding, ökonomisch auch, ja, weil da ist ja Öl drauf und nicht, ja, nicht wenig, wie wir später hören werden. Was, wenn so ein Tanker ausläuft? Das Rote Meer ist so geil zum Tauchen, so eine Vielfalt von Lebewesen da drin. Das ist brutal geil. Und jetzt hier das. Ah, ja. Da wird eine zweite Front eröffnet. Ja. Oder bald eine dritte, ich weiß es nicht. Ja. Das Schiff, also das brannte, hat rund 500.000 Barrel Öl geladen und war vor Yanbu, von Yanbu aus in See geschwungen. Yanbu, das liegt ungefähr, ja, Rote Meer. Mitte oder obere Hälfte vom Roten Meer auf der östlichen Seite Saudi-Arabien. Ja, wenn es dann runter südlich geht, da hast du eben den Bab el-Mandeb, das Tor der Tränen mit seinen zwei Fahrerinnen und dann hast du die Jemen. Es ist nicht weit. Das heißt, die Jemeniten, die blockieren jetzt den Bab el-Mandeb. Die blockieren Saudi-Arabien. Und auf der anderen Seite hast du den Iran, da wird die Strait of Hormuz von den Iranern blockiert. Ja, es gibt immer wieder Dementis von CENTCOM, die sagen, nee, das ist Fake News, wir kontrollieren die Strait of Hormuz. Pustekuchen, die Iraner kontrollieren die Straße von Hormuz und zwar zu 100%. Ja, da kommt keiner durch, der sich nicht den Forderungen der Iraner ergibt, insofern er eben ganz gewisse Bestimmungen erfüllen muss. Ja, what? Ja, aber es geht ja noch weiter, es geht noch higher, immer weiter, immer schneller, immer verrückter, immer crazier. Ja, wir machen mal weiter. Wir sind immer noch im Bereich Saudi-Arabien, Jemen, Houthi. Der Vorfall war 70 Seemeilen vor Al-Shuqaiq in Saudi-Arabien. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Region kennt. Könnte man geografisch ansiedeln. Ich Idiot hätte auch eine Karte einstellen können. Ja, Die Houthis erklärten, die Operation sei eine Reaktion auf die saudische Blockade jemenitischer Häfen. Ja. Und deswegen eben diese Angriffe. Die Saudis haben ja auch den Sanaa Airport angegriffen. Ja. Sanaa, eine herrliche Stadt mit herrlichen Bauten. Das ist brutal geil, diese Stadt. Ja, und vor allem die Altstadt in Sanaa, der Markt, der Souk. Wow. Und es gibt Nationen, die greifen solche herrlichen Städte an. Das ist brutal. Ja. Die Houthi-Bewegung warnt nun davor, dass jeder saudische Angriff auf den Jemen groß angelegte Verkettungsschläge tief im Inneren Saudi-Arabiens auslesen würde oder werde. Ja, da wurde, ich sag's zum dritten Mal, eine zweite Front eröffnet und wir wissen nicht, wohin das führt. That's the point, ja. Weil, was geht denn im Hintergrund ab? Hinter den Kulissen, da bemühen sich Pakistan und Saudi-Arabien gemeinsam um die Gründung eines neuen Militärbündnisses. Ich habe von einer Sunni-NATO gesprochen. Ja, der Bericht stammt von Geopolitics Prime. Den Link mache ich mal hier unten rein. Ich werde mir das gleich mal highlighten. Ja, damit ich den Link nachher nicht vergesse für euch. Da könnt ihr selber mal nachgoogeln. Ja, die Türkei dürfte das erste Mitglied von dieser Sunni-NATO werden. Sunni-NATO, warum? Weil eben die Länder, die diesem Pakt eventuell beitreten, da gibt es schon Kandidaten für, das sind alle Sunniten. Ja? Da passt der Iran vielleicht nicht rein, weil der Iran, das ist Schia, das sind die Schiiten, das sind 12 Schiiten. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich mit meinen Vermutungen oder Meinungen halte ich mal hinter den Zaum. Ich komme dann später nochmal drauf. Ich will hier den Text nochmal weiterlesen. Ja? Die Pakistani, die haben ja einen Pakt geschlossen mit Saudi-Arabien. Ja, das war 2025. Und darauf basiert so ein bisschen diese Sunni-NATO-Bündnis. Ja, Partner sind Türkei, Sunni, Katar, Sunni, Pakistan, Sunni, Saudi-Arabien, Sunni und Ägypten. Ja, that's the point. So, es könnte also eine Sunni-NATO entstehen in diesem Bereich. Die Amerikaner könnten diese Sunni-NATO instrumentalisieren. Aber, ich sag mal, drehen wir den Spieß doch mal rum. Irgendwann könnte diese Sunni-NATO sagen, okay, wir sind jetzt stark genug mit Pakistan, das ist eine Atommacht, wir brauchen die Amerikaner nicht mehr. Und das ist so ein bisschen der Kick in the Ass sein für die Amerikaner. Ja, das könnte dazu führen, dass die Amerikaner, wo die Amerikaner jetzt noch frohlocken, ja, wir haben eine Sunni-NATO gegen den Iran, weil das sind die Schiiten und den wollen wir ja hier, boom, Karnickelfangschlag. Aber diese Sunni-NATO mit Pakistan im Hintergrund, eine Atommacht im Hintergrund, ja, und mit Saudi, mit diesen Ölfeldern, ja, und mit Katar, mit diesen LNG, ja, Ras Laffan und was weiß ich, ja, das ist brutal. Das wäre eine geopolitische, geostrategische, militärische, wirtschaftliche Macht in der Region, ja, westliches Asien, wo sich die Amerikaner nur festhalten können, anschnallen können. Weil irgendwann sagen die sich, wir sind stark genug, wir brauchen die Amis nicht mehr. Und dann könnte es sein, dass die sich den Iran mit, trotz Sunni und Schia, egal, die holen sich den Iran mit ins Boot und dann entsteht da drüben ein riesiger Gegenpol zu dem, was wir United States of America nennen können. Ja, ob das die Amerikaner wirklich wollen, da zweifle ich mal dran, weil ich war lange Zeit in Saudi-Arabien, ich war 4 Jahre dort. Und ich sag's mir mal so, die Saudis, die sind aus einem Holz geschnitzt, die richten sich nach, da steckt meiner Meinung nach so ein bisschen Opportunismus mit drin. Ja, und wenn die sehen, dass da die Türkei da ist, dass da Pakistan da ist, dass Katar auch mitmacht, dann sagen die irgendwann, Amerika braucht man nicht mehr. Ja, und was die Israelis angeht, naja, die schauen im Augenblick nur zu und ich glaube, für die Israelis kann eine Sunni-NATO auch nicht von großem Vorteil sein. Ja, es ist spannend und ich bin wirklich interessant, wie sich das im Laufe der Monate und Jahre weiterentwickelt. Ja, wir sind Zeitzeugen von etwas Großem, würde ich nicht sagen, Bedeutendem würde ich auch nicht sagen, von etwas, wo wir jetzt noch keinen Einblick haben, was sich hinter den Kulissen wirklich abspielt. Ja, ich suche immer noch das Wort. Ja, gut, wir machen mal weiter. Ich habe ja Anfang gesagt, passt mal auf, welche Einheit steckt da dahinter, der Amerikaner, Okinawa, Direct Action Reconnaissance, Airborne Fallschirmjäger. Habt ihr das gefunden? Nee, das ist nämlich die First Special Forces Group, Airborne Fallschirmjäger. Das sind die Green Beret und die sind stationiert mit Hauptteilen, mit Kampfkraft, mit der Hauptkampfkraft in Okinawa, auch in Okinawa, ja. Und warum sage ich das? Die iranischen Revolutionsgarden behaupten, eine in Polen hergestellte Tiguan-M-Überwachungsdrohne über dem Iran abgeschossen zu haben. Jetzt ist das Ding so, dass diese Tiguan-M, das ist eine Drohne, die wird hergestellt, glaube ich, ich denke in Polen, aber die Polen benutzen die nicht selber. Die Polen exportieren das Ding nur. Und die exportieren in die Vereinigten Staaten von Amerika und die exportieren unter anderem auch an diese First Special Forces Group. Die wurde jetzt über dem Iran abgeschossen. Diese Drohne, das ist eine Überwachungsdrohne, ist eine leichte Drohne, die wiegt 22 Kilo, die hat eine Range von 1800 Kilometer. Ja, soviel ich weiß, ist sie nicht bewaffnet, das heißt, die kann nicht geladen unterwegs sein, ja, aber sie überwacht. Das könnte so ein Hinweis sein, wenn sie denn von diesen Airborners, von diesen amerikanischen Airborners, Reconnaissance, Direct Action, First Special Forces Group, oder First Special Forces Group, so ist richtig, dass hier eine Bodenoffensive ansteht, ja, weil die benutzen das Ding nicht für nix. Diese Airborners, das sind Master der Infiltration, ja, ich hatte mit diesen Leuten zu tun, ja, mit diesen Airborners. Hola die Waldfee, Bodenoffensive, Bodentruppen, Boots on the Ground, was denkt ihr? Eure Meinung? Ich lese euch den Artikel mal vor. Ja, der Hauptzweck der Drohne besteht darin, die Zielerfassung mit dem HIMARS-System zu koordinieren. Das könnte ein Grund sein, das könnte aber auch eine Finte sein, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Dass der eben der Hauptgrund ein ganz anderer ist. Ja? Hier schiebt man HIMARS vor. Ja? Der polnische Verteidigungsminister erklärte, ihm sei nicht bekannt. Nee, oder? Der polnische Verteidigungsminister erklärte, ihm sei nicht bekannt, dass die Drohne an eine im Nahen Osten operierende Einheit der USA exportiert worden sei. Wen wollen die so ein bisschen da veräppeln? Wäre ich Thomas Gast, hätte ich gesagt, verarschen. Das heißt, der polnische Verteidigungsminister, der da einen Überblick haben muss über seine Drohnen, die exportiert werden, der weiß nicht, dass diese von Polen hergestellte Drohne exportiert wurde an Einheiten in die US-Armee. Da glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich meine, er will es aber nicht zugeben, weil das dann eine möglicherweise Beteiligung von Polen am Krieg sei. Was ja nicht stimmt. Die haben die Dinge nur exportiert. Und danach ist Fini aus dem ausländischen Gelände. Ja. Oder? Ich weiß es nicht. Kann man das vergleichen mit den Waffenlieferungen an die Ukraine, wo man sagen, wir geben die Waffen ab und danach für nie aus dem ausländischen Gelände, wir haben nichts mehr mit zu tun, ich weiß es nicht. Oder wird Polen da zur Kriegspartei, oder werden wir dabei zur Kriegspartei, Waffenlieferungen etc. pp. Ich lasse da euch mal ein bisschen urteilen. Ja? Also der polnische Verteidigungsminister, der winkt ab, der winkt durch, ich weiß nichts. Ja? Ich habe keine Ahnung. Der Hersteller der Drohne hat sich zu dieser Angelegenheit noch nicht geäußert. Also, Schweigen im Walde. Die Tiguan-M ist ausschließlich eine Exportdrohne. Was bedeutet, dass die polnischen Streitkräfte sie nicht einsetzen? Soweit aus öffentlich zugänglichen Informationen hervorgeht. Ja, was dann intern abgeht, das interessiert keinen. Ich habe da mal ein kleines technisches Problem. Das werden wir gleich beseitigen hier. Ja. Soweit aus öffentlich zugänglichen Informationen hervorgeht, wird sie ausschließlich von den Green Berets, der US Army First Special Forces Group, eingesetzt. Hier haben wir den Link, ja, und den stellen wir mal hier unten rein. Eure Meinung ist gefragt. Bodenoffensive, ja oder nein? Kriegsbeteiligung, ja oder nein? Direkt oder indirekt? Wir gehen weiter. Jetzt gehen wir mal in die Ukraine. Dort greift Russland weiterhin die ukrainische militärische Infrastruktur in der Schwarzmeerregion an. Odessa, Schwarzes Meer, alles was mit Ukraine, Schifffahrt zu tun hat, was da reinkommt, das wird im Augenblick massiv zerdöppert. Das ist brutal. Krieg ist scheiße, Freunde. Ja? Egal wer am Krieg teilnimmt, egal die Gründe, Krieg ist ungeil. Ja? Die ukrainische Region Odessa war die ganze Nacht über einem unerbittlichen Beschuss durch Raketen und Drohnen ausgesetzt. Lokalen Berichten in den sozialen Medien zufolge kamen neben den üblichen und Astral getriebenen Geran-Drohnen, ja, Gerani, auch Marschflugkörper vom Typ KH-59 und KH-69 zum Einsatz. Ja, da wurde die ganze Hafeninfrastruktur der Region getroffen, ja, die auch vom ukrainischen Militär aktiv genutzt wird. Ja, ja, meine Einschätzung so lang, das ist klar. Die Amerikaner investieren sich wieder im Iran-Krieg. Die müssen aufpassen, dass hier im Nahen Osten nicht die Hölle entfesselt wird. Ja, auch durch ihre Angriffe, ausgelöst durch ihre Angriffe. Man muss immer wieder betonen, dass der Iran angegriffen wurde. Der Iran hat nicht die Amerikaner angegriffen. Die Amerikaner haben den Iran überfallen. So ist das richtig. Ja, und es ist jetzt keine Schuldzuweisung. Das rechtfertigt gar nichts. Aber es ist so. Ja, weil es immer wieder Leute gibt, ja, der Iran, der greift an. Ja, Leute, ihr seht, was da abläuft. Ja, und insofern sich die Amerikaner weiterhin involvieren in dieser Region, und da müssen sie volle Pulle rein, schauen, dass sie nicht anbrennt. Da müssen sie 80% von dem, was sie haben, am Potenzial, auch materiell, aber auch intellektuell, muss da investiert werden, damit dort nicht ein dritter Weltkrieg entsteht, ja? Solange das so ist, diese Gegebenheiten, werden die Russen in der Ukraine weiter durchmarschieren, ja? Weil die Amerikaner können sich nicht um den Iran kümmern und gleichzeitig noch Kuba vielleicht, ja, und dann noch in der Ukraine massiv tätig sein. Dafür fehlt sogar diese Supermacht der USA, dazu fehlt denen die Kapazität aktuell. Und es gibt sehr viele Meinungsforscher, sehr viele Spezialisten und Generäle, die warnen, Achtung, uns geht die Munition aus. Wir haben diese Assets nicht, wir haben das Budget nicht. Wo soll das herkommen? Ja, und die USA fragen ja im Augenblick auch, suchen aktuell verzweifelt andere Staaten, die teilnehmen an der Blockade der Straße von Hormuz. Ja, weil sie es alleine nicht packen können. That's the point. Lavrov im Gespräch mit Rubio aktuell. Also, das einiges liegt da im Argen und einiges bahnt sich da an. Ja, was mir am meisten Angst macht, das ist diese Sunni-NATO mit Pakistan, weil wenn es da zum Clash kommt gegen den Iran und die Pakistani, die haben, wie gesagt, Atomwaffen, hurra die Gams, was kostet die Welt, das könnte Anlass sein, wenn so eine eingesetzt wird, was ich natürlich nicht hoffe, weil ich glaube immer noch, dass der Iran dem Pakistani näher steht als andersrum, als Pakistan, Saudi-Arabien, ja, trotzdem dem Pakt, den die geschlossen haben, ja, aber man muss wachsam sein. Ja, ich weiß nicht, was passiert. Und jetzt gehen wir mal rein. Der dritte Teil, Vorbereitung in oder gegen einen Atomschlag, wie man sich da helfen kann. Man kann sich da helfen, ja. Das ist so eine Art 4-Minuten-Countdown. Warum, sage ich euch gleich. Ja, man stellt mir immer wieder die Frage, Thomas, glaubst du, dass es tatsächlich Atomwaffen gibt? Und wenn ja, könnten sie zum Einsatz kommen? Zweimal ja, auf jeden Fall zweimal ja. Und wer jetzt anders denkt, okay, hier ist eine Plattform, wo jeder seine Meinung sagen darf. Dafür stehe ich. Jeder darf seine Meinung sagen. Außer es wird beleidigend und geht unterhalb der Gürtellinie. Dann wird gelöscht. Gnadenlos. That's the point. Ja? Das muss ich mir nicht antun. Ja? Also zweimal ein großes Ja auf diese beiden Fragen. Ich bin jemand, der glaubt an das Beste, der bereitet sich aber immer auf das Schlimmste vor. Und diese Attitüde, die würde jedem Menschen auf der Welt gut stehen. Ja? Immer an das Gute glauben, an das Schöne, ja, ist in Ordnung, wir haben ein geiles Leben, wir leben unser Leben, aber immer auf das Schlimmste vorbereitet sein. Das ist eine Attitüde, die spricht von Wachsamkeit. Wachsamkeit, das ist Handlungsfähigkeit, wenn dann doch was passiert. Und das ist unwahrscheinlich wichtig. Ja, ja, ich habe hier geschrieben, ein Einsatz von kleinen A-Waffen im taktischen Bereich kann man nicht nur überleben, man kann, wenn man gut vorbereitet ist, auch mit bester Gesundheit daraus hervorgehen. Daran glaube ich, ja. Und nochmal eine Sache, wo ich einigen Zuschauern, ich habe hier die Kommentare auch gelesen, ich lese auch ihre Kommentare, ja, den Zahn ziehen möchte, es wird keiner kommen, der sich um euch kümmert. Die Vorbereitung wird keiner für euch treffen. Und wenn das Schlimmste eingetroffen ist, the worst case, da wird keiner kommen, um euch zu helfen. Nein, da müsst ihr euch selber helfen. Da ist, wenn irgendetwas passiert in dem Bereich, über den wir reden, dann ist der Staat hoffnungslos überfordert. Hoffnungslos, dann ist Chaos, dann ist Panik, dann ist Ratlosigkeit. Ach Gott, um Gottes Willen, das wollten wir doch nicht. Und wie kam es dazu? Und was haben wir falsch gemacht? Und Leute, ja, Alex Wellerstein, Nukemap. Eingeben, die Parameter, die ich vorgegeben habe, dann werdet ihr schlau. Ja, also wir müssen Eigeninitiative ergreifen. Ja, und das jeder auf seinem Niveau, jeder wie er kann. Ja, jeder wie er kann. Ich lebe in Schweden. Die letzten Jahre in Deutschland wohnte ich in der Stadt mit etwa 80.000 Einwohnern. Ja, die ganzen Jahre über habe ich auch nie ein einziges Mal davon gehört, dass es dort einen Schutzraum für die Bürger gibt. Nie. Kein einziges Mal. Ja, und sind wir mal schonungslos ehrlich, Schutzbunker für die breite Masse gibt es nicht. Gibt's nicht mehr. Die wurden alle privatisiert oder verkauft. An Privatiers verkauft. Ja. Oder sind zweckentfremdet. Ja. Die einzigen, die aktuell geschützt sind, das wären die Soldaten und dann die oberen 5%. Aber wir, die Bürger, no way. Wir haben nur die Augen zum Weinen. That's the point. Ja. Da gibt's in Deutschland U-Bahn-Schächte, Tiefgaragen etc. pp. Aber ansonsten gibt's keine Möglichkeiten, die Bürger im Falle eines Angriffes mit A-Waffen wirklich zu schützen. Ja. Man belehre mich da eines Besseren, wenn ich da einen Case erzähle. Ja. Und ich habe kein einziges Mal, wie ich in Deutschland wohnte, von einer Art Alarmübung gehört. Dass man sagt, zweimal im Jahr machen wir so eine Übung, wo jeder seinen Backout-Bag macht und wir gehen runter in irgendeinen Bunker. Unter eine Brücke, in einen Schutzraum oder U-Bahn-Schacht oder sonst was. Oder runter in den Keller, damit jeder daheim bleiben kann. Habe ich noch nie gehört. Never. Und das wäre, glaube ich, jetzt zu dieser Zeit angesagt. Weil überall die Hütte am Brennen ist, ja. Wir gehen mal rein in die Warnung, ja. Idealerweise wird die Warnung via MOVAS durchgeführt oder ausgelöst. MOVAS, das ist das modulare Warnsystem. Das hat das SATVAS abgelöst, ja. Das modulare Warnsystem schickt Warndurchsagen an Rundfunkstationen oder Anstalten und Presseagenturen, ja. Gibt es Warnungen, dann unterbrechen die Moderatoren die Sendung und verkünden die Nachricht an die öffentliche Publik. Müsst ihr vorstellen, wir sind jetzt in der Tagesschau oder anderswo, wir gucken, keine Ahnung, irgendeine Sendung auf ARD, ZDF und Konsorten, ja, da läuft der Mickey Maus, keine Ahnung, da wird es plötzlich unterbrochen und dann steht eben Warnung, MOVAS, bla 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 und so weiter. So wird die Bevölkerung gewarnt. Das bedingt natürlich, dass die Bevölkerung gerade an der Glotze hockt oder dass sie gerade Radio hört. Es gibt aber unwahrscheinlich viele alte Leute, die haben nicht mal ein Handy, die haben teilweise nicht mal Internet. Geschweige denn Handy, geschweige denn gucken die Fernseher oder Radio. Ja? Und für diese Leute, was wird da gemacht? Wie wird dieser Personenkreis gewarnt? Also das Ding ist zwar nicht schlecht, aber es ist nicht ausgegoren. Es ist nicht gut genug. Ja? Es ist nicht gut genug. Großes Aber. Es blieben im Falle eines Raketenangriffes, und jetzt ganz gut zuhören, nur einige Minuten Zeit, einen Schutzraum aufzusuchen. Gegebenenfalls würde die Zeit nicht mal ausreichen, um zum Beispiel die Kinder von Kindergarten und Schule heimzuholen oder um von der Arbeit nach Hause zu fahren. Warum, das sage ich euch gleich. Gehen wir von einer russischen Bedrohung aus, dann wäre die nächstgelegene atomare Startrampe in, wo? Kaliningrad. Dort abgefeuert blieben den Berlinern gerade mal 4 Minuten Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Ja, 4 Minuten Zeit. Wenn der Countdown mal läuft, dann Gnade uns Gott. That's the point. So, liebe Freunde, es wird hier weitergehen in einem weiteren Video, vielleicht sicherlich morgen. Nicht vielleicht sicherlich, sondern sicherlich morgen. Und dann schauen wir mal. Ja, dann schauen wir mal. Ich kann verstehen, dass die Masse der Bürger sich sagt, okay, pass mal auf, Tom, ich habe hier einen Job, ich habe eine Familie, ich habe Job, ich habe Kinder, ich gehe früh arbeiten, wenn ich heimkomme, bin ich ein bisschen müde, dann habe ich die Kinder am Hals, ich meine, es ist ja schön, Kinder zu haben, ja, ich habe auch Kinder, die habe ich auch am Hals, aber es ist geil, ja, also ist es nicht, sehe ich das nicht negativ, sondern positiv, ja, aber dann hast du halt auch ein gewisses Budget und du hast da abends keinen Bock mehr, irgendwelche Vorbereitungen zu treffen für irgendeinen eventuellen, möglicherweise Atomschlag, der durchgeführt wird, kommend von Kaliningrad oder sonst was. Bislang ist doch nie etwas passiert. Ja? Das ist richtig. Das ist schwierig. Das verstehe ich. Aber ich denke, wenn man sich zunächst einmal oder zumindest mal hinhockt und eine intellektuelle Vorbereitung durchführt, das ist es ja schon, ja. Und zu sagen, es ist nie was passiert, wir leben doch in herrlichen Zeiten, das ist trügerisch. Wir haben 2 fette, satte Weltkriege hinter uns, ja. Alle Dinge sind 3, sagt man immer. Alle Dinge sind 3. Und damit, mit diesen Gedanken, lassen wir es mal. Liebe Freunde, Kameraden und Abonnenten, mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist No Coffee, No Worky, aber auch Krieg ist scheiße, braucht man nicht, der Way of the Gun ist falsch. Wir sind Menschen, so glaube ich doch, denen diese Kriegstüchtigkeit zipp mal richtig an der Nase vorbeigeht. Ja? Wir wollen keinen Krieg, wir wollen friedenssüchtig bleiben. Ja? Ich weise in dem Augenblick nochmal auf meinen Newsletter hin. Der Newsletter Thomas Gast ist für dich kostenlos. Den findest du in der Beschreibung des Videos. Geh mal rein und dann bist du drin im inneren Kreis Thomas Gast. Und in diesem Newsletter berichte ich von Dingen, die ich hier auf YouTube nicht sagen möchte oder nicht sagen kann. Tschüss, Servus, macht's gut. Ich melde mich ab aller Bundeswehr. Ich melde mich ab aller Fremdenlegion. Ja, Grüße gehen raus. Ich liebe euch, Ringrichten und Servus Deutschland. Jetzt aber. Und ran an die Kommentare. Ja, ist unwahrscheinlich wichtig, sich auszutauschen. Lasst uns reingehen in den Flow, in den Austausch. Ja, und euch nur das Beste. Ich wünsche euch Gesundheit. Ich wünsche euch Frieden. Ich wünsche euch ein zufriedenes Leben, in dem Wort zufrieden. Zufrieden sein, da steckt Frieden drin. Ich wünsche uns allen Frieden. Ja. Jetzt aber. Bye bye.